7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und zusammen mit meinen Kollegen Franz Kongbui und Philipp Habdank schauen wir heute mal gemeinsam auf die Themen, die die Kalenderwoche 43 prägen werden. Da gibt es unter anderem Neues von der Deutschen Börse, von der Deutschen Bank und ein Update zur Steuerschätzung. Ein Top-Gesprächsthema in dieser Woche allerdings, das war die Verleihung der Wirtschaftsnobelpreise und darüber sprechen wir jetzt erstmal etwas näher. Franz Kongbui ist bei mir im Studio und du hast dir die Preisträger mal etwas genauer angeschaut. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Wir hatten ja vergangene Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, wer so die Kandidaten sein könnten. Jetzt seit Montag wissen wir Bescheid. Es sind gleich mehrere und es scheint eine ganz interessante Wahl geworden zu sein, ne?
Ja, das stimmt. Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson sind für ihre Forschung zu den Wohlstandsunterschieden zwischen Nationen ausgezeichnet worden. Genauer beschrieben beschäftigt sich ihre Arbeit damit, wie gesellschaftliche Institutionen gebildet werden und Wohlstand beeinflussen. Also warum es manchen Nationen gut geht, anderen aber nicht. Und was die Regierungsform damit zu tun hat. Laut der Nobelpreis-Jury haben sie bewiesen, dass Gesellschaften mit einer schwachen Rechtsstaatlichkeit und Institutionen, die die Bevölkerung ausbeuten, kein nachhaltiges Wachstum und kein Wandel zum Besseren bringen würden.
Das ist ja jetzt erstmal nicht groß überraschend. Sie haben ja aber auch sich mit dem Thema Kolonialisierung beschäftigt und haben auch ein bisschen geschaut, wie unterschiedliche Institutionen in früheren Kolonien noch bis heute tatsächlich Einfluss auf den Wohlstand da haben.
Ja, denn während es an manchen Orten darum ging, die einheimische Bevölkerung auszubeuten und Ressourcen zum Nutzen der Kolonisatoren zu gewinnen, da wurden an anderen Orten integrative politische und wirtschaftliche Systeme zum langfristigen Nutzen der europäischen Migranten geschaffen. Und dabei habe sich gezeigt, dass in den Ländern, die zum Zeitpunkt der Kolonisierung arm waren, häufig integrative Institutionen eingeführt wurden. Und dies führte im Laufe der Zeit zu einer allgemein wohlhabenden Bevölkerung.
Das heißt, dass Länder, die damals ärmer waren, heute oft tatsächlich besser dastehen als jene, die damals eigentlich wohlhabender waren. Das prägt wahrscheinlich auch noch die aktuelle Forschung, oder?
Ja, absolut. Moritz Schulerek etwa, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, IFW, der kursierte ja auch als Geheimtipp für den Nobelpreis, der betonte, dass die Auszeichnung, ich zitiere, exzellent in die gegenwärtige Zeit passt. Die Forscher hätten, nochmal Zitat, gezeigt, wie wichtig demokratische Institutionen wie etwa ein unabhängiges Rechtssystem sind und damit untermauert, dass Demokratie und Wachstum eng miteinander verknüpft sind.
Das ist ja ein Thema, das auch tatsächlich eine große Aktualität hat, auch hier bei uns in Europa. Es wird ja zunehmend auch mit Populismus gerungen. Das ist ja eigentlich, kann man sagen, sehr up-to-date.
Ja, das hat Schulerik auch hervorgehoben. Ihre Arbeit mache klar, wie sehr der Populismus Europa und der Welt auch wirtschaftlich schadet, wenn demokratische Institutionen dadurch Schaden nehmen, oftmals dauerhaft. In Zeiten schwindenden Wachstums, gerade auch in Deutschland, tue es außerdem gut daran, erinnert zu werden, dass Freiheit und Wettbewerb zentrale Säulen sind, die unseren Wohlstand tragen.
Was ja auch ganz spannend ist, wir haben ja in der vergangenen Woche auch darüber gesprochen, meistens sind Nobelpreisträger eher älter, männlich und haben irgendwie einen USA-Bezug. Dieses Mal sind es drei Männer, die alle in den USA auch lehren, aber es sind keine Amerikaner. Das hat ja auch die Jury sogar extra betont, wegen dieser Kritikpunkte, dass sehr viele Preisträger aus den USA kommen. Ist aber halt natürlich auch, muss man fairerweise sagen, das Land mit den führenden Forschungseinrichtungen in vielen Bereichen.
Na klar. Acemoglu stammt aus der Türkei und Johnson sowie Robinson sind Briten, aber Acemoglu und Johnson sind Professoren am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA und Robinson ist Professor an der University of Chicago in Illinois. Acemoglu war übrigens total überrascht, dass er den Preis bekommen hat. Der wurde in Athen zugeschaltet und meinte, es sei ein echter Schock gewesen. Immerhin hatte er Glück mit der Zeitverschiebung, nur eine Stunde Unterschied zu Stockholm. Die meisten Preisträger in den USA häufig, werden mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt.
Ich glaube aber, für so einen Anruf steht man dann auch mal nachts auf.
Ja, gerne.
In der 43. Kalenderwoche, da gibt es hier in Frankfurt frische Zahlen von der Deutschen Börse und da stehen einige Veränderungen bevor. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern auch um Menschen und da schauen wir heute mal genauer drauf. Bei mir im Studio ist Philipp Habdank, Reporter bei der Börsenzeitung. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Philipp, am Dienstagabend nach Börsenschluss, da legt die Deutsche Börse ihre Zahlen zum jüngsten Quartal vor. Am Mittwoch folgt dann die große Analystenkonferenz. Worauf stellen die Analysten sich denn ein?
Also ich würde mal sagen, der Konsens ist, dass die Zahlen wieder ziemlich gut sein werden, wie man das eigentlich auch in den vergangenen Quartalen schon gesehen hat. Wenn ich es grob zusammenfassen soll, wahrscheinlich gehen die Nettoerträge hoch, die operativen Kosten auch, weil auch die Erträge stärker hochgehen als die operativen Kosten, dürfte unterm Strich auch der operative Gewinn, also das EBITDA, steigen. Und da vielleicht eine Zahl dazu, also im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gehen die Analysten im Schnitt davon aus, dass die Nettoerträge um 18,4% auf dann rund 1,4 Milliarden steigen werden. Und der größte prozentuale Zuwachs, den erwarten die Analysten im Bereich Investment Management Solutions, kurz IMS. Allein da dürften die Nettoerträge um fast 3/4 zugelegt haben, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.
Das muss man vielleicht ein bisschen erklären, denn die IMS, die gibt es ja in der jetzigen Form zumindest noch gar nicht so wahnsinnig lange. Was genau umfasst das denn alles?
Genau, das ist in der Tat ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese hohe Wachstumsraten, weil das IMS ist das neueste Geschäftssegment, was geformt wurde, und das enthält jetzt unter anderem den größten Zukauf in der Geschichte der deutschen Börse, die SimCorp, die da jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal mit drin ist, und dementsprechend sind die Wachstumsraten, müssen wir mal nächstes Jahr abwarten, weil man dann Äpfel mit Äpfel vergleichen kann. Aber das ist da ein bisschen mit drin. Generell, was umfasst den Bereich Investment Management Solutions, das ist der Bereich, der die letzte Zeit so gehypt wurde. Da bündelt im Prinzip die deutsche Börse ihr Index- und Softwaregeschäft, also klassisch Index, sowas wie ISS-Stocks und so, was man da kennt, alles rund um Daten, vor allem so ESG-Daten, und nach der Übernahme von SimCorp eben auch so Softwaregeschäft für Asset Manager und solche Geschichten. Das sind dann diese sagenumwobenen Recurring Revenues, also die stabilen Umsätze, die nicht so schwankungsanfällig sind und volatil, wie es das klassische Börsengeschäft. Das ist im Prinzip IMS.
Diese wiederkehrenden Erlöse sind ja in vielen Branchen beliebt. Bei der deutschen Börse muss man ja aber auch sagen, IMS ist ja jetzt nur ein Teil der Aktivitäten. Wie steht es denn um die anderen Geschäftsbereiche?
Auch sehr gut. Also ich hatte vorhin schon gesagt, IMS ist gerade so ein bisschen das Thema, auch durch den Rekordzukauf, was halt so gehypt ist und viel im Vordergrund steht, hohe Wachstumsraten. Aber dass unterm Strich das EBITDA für die deutsche Börse steigen wird, das liegt halt vor allem auch daran, dass die Stammgeschäft weiterhin gut läuft und wächst. Und zwar prozentual gesehen nicht ganz so stark wie jetzt der Bereich IMS, aber auch im Bereich Trading und Clearing dürften die Nettoerträge zugelegt haben, und auch im Geschäft rund um Wertpapierdienstleistungen und Vordienstleistungen, also das sogenannte Post-Trading, das Nachhandelsgeschäft. Auch da erwarten Analysten einen Anstieg. Die Frage ist da vor allem, wie stark da wieder der Einfluss vom Zinsüberschuss ist. Das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig und denkt, Börse, Zinsüberschuss. Aber in dem Teil ist halt über die Clearstream der gleiche Hebel drin wie für eine Bank nach der Zinswende, nämlich dass sie über das Einlagengeschäft mit gestiegenem Zinsniveau, dass sie da wieder Geld verdienen können. Ganz kurz, wie, wenn jetzt ein Kunde ein Wertpapier abwickelt und das Ganze mit Cash als Sicherheit hinterlegen muss, kann die Börse das halt über Nacht risikolos parken. Mit Zinsen verdient man damit ein bisschen Geld. Das ist jetzt nicht die Welt, aber macht schon immer einen substanziellen Betrag aus. Und das ist halt immer die Frage, wie viel das jetzt in dem jeweiligen Quartal noch war und wie lange das noch geht.
Jetzt muss man sagen, mindestens ebenso spannend wie die Zahlen bei der deutschen Börse sind im Moment auch die Namen. Lass uns mal noch so ein bisschen in die menschliche Ecke blicken. Allen voran ist da natürlich zu nennen Theodor Weimer. Der war viele, viele Jahre CEO und der biegt jetzt so langsam auf die Zielgerade ein, kann man glaube ich sagen.
Der biegt da nicht ein, ich würde sagen, der ist da schon. Also Q4 ist sein letztes Quartal bei der deutschen Börse, dann geht er zum Jahresende ja raus, das ist ja alles bekannt, und übergibt an Stefan Leitner, den ehemaligen IMS-Chef. Und das ist im Prinzip geklärt, die Personalie, das steht. Die Frage, was macht ein neuer CEO, was ist da von dem zu erwarten? Die Börse gibt sich da sehr viel Mühe, die Geschichte zu erzählen, dass das alles sehr viel maximale Kontinuität ist. meine, der Stefan Leitner hat ja auch die aktuelle Strategie Horizon 26, die Schocker bis 2026 läuft, mitentwickelt. Also da sind jetzt keine großen strategischen Kehrtwenden oder sowas, glaube ich, zu erwarten. Zumindest nicht vor 2026. Von daher ist da der Punkt Kontinuität schon richtig. Da gibt es auch keine Fragezeichen, aber die gibt es an anderer Stelle.
Ja, es muss man nämlich sagen, hier am Finanzplatz werden auch andere personelle Veränderungen heiß gehandelt, ne?
Richtig. Also der CEO-Posten, der steht. Aber es gibt halt noch eine ganze Reihe an anderen offenen Personalfragen, die zwar noch nicht brennend, aber schon so langsam mal geklärt werden sollten bei der Börse. Das ist zum einen Stefan Leitners eigene Nachfolge von seinem alten Bereich. Den will die Börse künftig zweiteilen. Also das Vorhandelsgeschäft und das Nachhandelsgeschäft, was bislang nur unter einer Führung Leitner war, kriegt jeweils eine eigene Spitze. Da ist aber bislang erst die eine Hälfte besetzt und die zweite fehlt halt noch. Da gibt es auch noch keine News, wer das aktuell macht. Und darüber hinaus gibt es halt noch andere Geschichten. Stichwort Aufsichtsrat. Ist ganz gut, wenn man da einen Chef hat. Den hat die Deutsche Börse aktuell auch noch, aber der Herr Jette wird zur nächsten Hauptversammlung gehen. Das ist schon bekannt. Auch da läuft die Nachfolge. Es soll ein Gremium geben, was sich mit der Besetzung beschäftigt. Aber ist auch noch kein weißer Rauch zu sehen, also ist noch unbesetzt. Gibt so, wenn man so Medien liest, ein paar Kandidaten, die da gehandelt werden. Also zum Beispiel die Kollegen vom Platobrief haben geschrieben, dass die Clara Christiana Streit und die Barbara Lambert, dass denen da ganz gute Chancen zugerechnet werden. Die sitzen schon im aktuellen Aufsichtsrat von der Börse, haben aber das Problem, dass sie mit Blick auf Corporate Governance Codex schon zu viele andere Mandate haben. Muss man noch irgendwie lösen, sollten die das werden. Oder es wird halt noch ein externer. Steht noch nicht fest, wäre aber so langsam mal ganz gut, dass diese Personalie geklärt wird. Denn nächstes Jahr steht noch eine andere an.
Was ist denn jetzt noch?
Ende September läuft der Vertrag vom Finanzchef aus. Und damit muss sich ja logischerweise der Aufsichtsrat am Ende des Tages beschäftigen, ob der verlängert wird oder nicht, wer da Nachfolger wird. Wir haben ja auch mal ein bisschen umgehört, die Deutsche Börse sagt dazu noch nichts, kommentiert das nicht. Aber was wir so gehört haben, wenn man sich ein bisschen im Markt umhört und so, ist, dass es noch nicht sicher ist, aber es schon durchaus sein kann, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Wie gesagt, steht noch nicht, aber entscheiden muss es am Ende der Aufsichtsrat. Und der bräuchte dafür halt eine neue Spitze. Also schon spannende personelle Fragen, die da zu klären sind, abseits der Zahlen, die wahrscheinlich wieder sehr gut aussehen werden.
Also einiges los bei der Deutschen Börse und einige Themen, die dann noch auf uns zukommen. Das jüngste Quartal, die Bilanz, die gibt es am Dienstagabend und am Mittwoch dann die große Analystenkonferenz. Das waren die Einschätzungen vorab. Vielen Dank, Philipp Habdank, dass du dabei warst. Danke dir.
Danke dir.
Wir kommen jetzt mal noch zu den weiteren Themen der nächsten Woche und eins davon, das wird uns alle betreffen. Es geht um die neuesten Steuerschätzungen für Deutschland. Franz, die sehen ja auch mit Blick auf die Konjunktur eher düster aus. Was weiß man denn schon?
Naja, die sind die Nachrichten leider tatsächlich nicht besonders optimistisch. Der Arbeitskreis Steuerschätzung veröffentlicht die Zahlen der Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden bis 2029. Und da wird ein deutlich langsameres Wachstum bei den Steuereinnahmen erwartet. Das liegt an der aktuellen Wirtschaftslage, die diese Schätzung stark beeinflusst.
Klingt so ein bisschen auch nach einem Domino-Effekt. Es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, kann man sagen, oder?
Genau. Die Steuerexperten haben fast 3 Tage gebraucht, um jede Steuerart einzeln durchzugehen. Am Ende kamen sie zu dem Ergebnis, dass der öffentliche Sektor mit weniger Geld auskommen muss als ursprünglich geplant. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Konjunktur, so wie erwähnt, nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hatte.
Das klingt auch nach einer Herabstufung im Vergleich zur Schätzung aus Mai, oder?
Leider. Sie rechnen jetzt mit einem viel langsameren Anstieg der Einnahmen als noch im Mai prognostiziert. Das hat mit den sogenannten automatischen Stabilisatoren im Steuersystem zu tun. Die greifen, um die Wirtschaft in schwächeren Phasen zu stabilisieren. Aber gleichzeitig bedeuten sie auch weniger Steuereinnahmen, wenn die Konjunktur schwächelt.
Der Bund darf aber immerhin die Nettokreditaufnahme 2025 neu berechnen, ne?
Das stimmt. Medienberichten zufolge kann Finanzminister Christian Lindner sie auf 56,5 Milliarden Euro ausweiten. Das sind 5,2 Milliarden Euro mehr als geplant. Und dabei bleibt er sogar konform mit der Schuldenbremse. Die Mittel werden gebraucht, um Steuerausfälle und Ausgaben für Arbeitslose auszugleichen. Lindner selbst weilt ja bei der IWF-Tagung in Washington. wenn hier die Debatte über den Bundeshaushalt einsetzt.
Ein weiteres Highlight in der nächsten Woche ist die Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal der Deutschen Bank. Die kommen am Mittwoch und da gibt es einige Posten, die einen näheren Blick durchaus lohnen, zum Beispiel auch die Rückstellung und die Risikokosten.
Ja, besonders interessant ist, dass die Deutsche Bank im Handel und im Anleihegeschäft im dritten Quartal zulegen konnte. Das weiß man schon mal, aber worauf sich viele am Mittwoch konzentrieren werden, sind die Risikokosten und, noch spannender, die Umbuchung bei den Rückstellungen. Finanzvorstand James von Moltke muss da einiges neu sortieren.
Das klingt, als wäre es kompliziert.
Ja, laut Analysten wird das wohl einen positiven Effekt auf die Zahlen haben. Es geht um Nettoauflösungen in Höhe von etwa 330 Millionen Euro. Das heißt, obwohl neue Rückstellungen in Höhe von rund 100 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um die Postbankübernahme gemacht wurden, gleicht das die Auflösung früherer Rückstellungen mehr als aus. Diese Nettoauflösungen würden einen Großteil des erwarteten Gewinnanstiegs ausmachen.
Der Gewinnanstieg wird ja schon mit großer Freude erwartet. Die Analysten rechnen ja auch mit einem ordentlichen Vorsteuergewinn, was man so hört.
Ja genau, der Konsensschätzung zufolge wird im Schnitt ein Vorsteuergewinn von 2,1 Milliarden Euro erwartet. Das vergleicht sich mit 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Damit würde die Deutsche Bank deutlich zulegen und das trotz der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Immerhin steigt ja zum Beispiel die Zahl der Firmeninsolvenzen.
Ja, das Wirtschaftsumfeld, wir hatten es ja schon davon, ist nicht so rosig im Moment. Aber die Deutsche Bank, muss man ja auch sagen, bringt ja auch gewisse Beiträge durch, wie es dann so schon heißt, Kostendisziplin. Im Volksmund auch mitunter Sparen genannt. Was genau kann man denn dazu sagen?
Ja, die Bank will das Kostenziel von 5 Milliarden Euro wohl erneut einhalten. Und zwar zum dritten Mal in Folge. Das ist ein wichtiges Signal an die Investoren, denn in der Vergangenheit war das immer wieder ein bewegliches Ziel. Mit den Zuwächsen im Handels- und Anleihegeschäft, wie erwähnt, die sich schon Ende September angekündigt haben, stehen aber die Chancen auf ein respektables Ergebnis gar nicht so schlecht.
Und welche Termine sind sonst noch wichtig in der kommenden Woche? Am Montag startet in Frankfurt der Digitalgipfel der Bundesregierung. Erwartet werden gut 1500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und es geht bis Dienstag auf dem Digitalgipfel um die digitale Transformation. Am Dienstag ist dann in Berlin der Deutsche Arbeitgebertag und am Mittwoch startet die Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington. Dazu veröffentlicht der IWF am Mittwoch auch den Fiscal Monitor und es treffen sich die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Am Freitag ist dann noch ein Treffen des IWF-Lenkungsausschusses angesetzt. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht im Finanzmarktkalender der Zeitung und online unter börsen-zeitung.de. Und dort finden Sie natürlich auch unsere Schwerpunktthemen, Veranstaltungen, Podcasts und die aktuellen News. Das wird der Fahrplan für die nächste 43. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag. Und wenn wir aus dem Fenster gucken, es wird erkennbar Herbst in Frankfurt, aber das ist kein Grund, kein Fußball zu spielen, oder Franz?
Nö, absolut nicht. Nee, da sind wir wetterfest. Aber ja, ist ein bisschen trübe gerade.
Gut, ich beschränke mich vielleicht dann auf die wieder anlaufende Bundesliga, die geht vom Sofa aus zu Hause. Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende, alles Gute für die nächste Woche und am Freitag gibt es die nächste Ausgabe von 7 Tage Märkte. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.